Welcome to the Sport Passion Podcast. And here is your host, Lars Marendorf.
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Sport Passion Podcast. In der heutigen Ausgabe geht es ein bisschen um ein Game of the Week, was ich mir spontan ausgesucht habe, aber im Großen und Ganzen eigentlich eher um das Playoff Picture im Osten. Wie man vielleicht so ein bisschen hört, ich bin leider stimmlich ein bisschen angeschlagen, deswegen werde ich hoffentlich durch die Sendung kommen und versuche mich auch kurz zu halten bei den Themen. Kurz zu den anderen Folgen wird es dann am Ende noch was geben, was jetzt die nächsten Tage euch erwartet. Ja, das Game of the Week, das hatte ich mir am Samstag spontan ausgesucht, weil ich eben ein bisschen angeschlagen war und dann Zeit hatte, auch Eishockey zu gucken. Und da war es so, dass ich gesehen habe, hey, Buffalo Sabres, Detroit Red Wings am Samstagabend, glaube es war um 18 Uhr sogar, deutscher Zeit, 17:30 Uhr, das ist doch ein schönes Spielchen, was man sich anschauen kann, weil beide Teams sich zu dem Zeitpunkt in komplett unterschiedliche Richtungen entwickelt hatten. Die Detroit Red Wings, die hatten ja zur Trade Deadline nichts gemacht im Grunde und hatten 7 Partien hintereinander verloren und waren aus der vermeintlich sicheren Playoff-Position quasi schon rausgerutscht, während die Buffalo Sabres durchaus in den letzten Partien dann ja gut gespielt haben und eben da auch entsprechend Punkte gesammelt haben und die rückten so langsam näher ran. Zum Zeitpunkt der Partie waren die beiden Mannschaften tatsächlich 3 Punkte auseinander und das hätte bedeutet, wenn die Buffalo Sabres gewonnen hätten, wären sie auf einen Zähler rangerückt. Und jetzt will ich mal einmal kurz addieren, weil es hier leider nicht steht. Die Red Wings hatten 66 Partien zu dem Zeitpunkt und die Sabres hatten 67. Okay, das heißt, sie hatten einen mehr. Gut, in dem Fall, ne? Aber sie wären auf 3 Punkte rangerückt, also hätten zumindest ein bisschen mehr Druck noch machen können auf die Detroit Red Wings. Das Spiel ging los und im Grunde war es so, wie die Vorzeichen auch waren. Die eine Mannschaft 7 Niederlagen hintereinander, die anderen die Sabres, die ja auch zur Trade-Deadline aktiv waren und vor allem auch Spieler abgegeben hatten, also ein Okposo fällt da ein, die aber auch so ein bisschen sich umgebaut hatten mit Casey Mittelstadt, der gegangen ist, dafür kam Bo Byram von den Avs. Also da auch einfach ein Team, was eher ja, in Bewegung war, wo der Kader eher dann auch in Rotation war und Dinge passiert sind eben im Kader. Das Team war wesentlich aktiver. Das Team war besser am Anfang und das Team ist, fand ich dann auch folgerichtig, mit 1:0 in Führung gegangen, war ein Powerplay-Tor von Tage Thompson und ja, war jetzt nichts, wo man irgendwie in großer Form was zu sagen muss, aber auf jeden Fall für mich verdient in dem Fall dann im ersten Spielabschnitt und auch so ein bisschen eine kleine Warnung dann an die Detroit Red Wings, die einfach schlecht gespielt haben insgesamt am Anfang, auch unsicher wirkten. Man hat wirklich auch gemerkt, da fehlt ja Dylan Larkin mit der Verletzung. Der ist eben einer ihrer Fixpunkte, der ist jemand, der die Richtung vorgibt, der ist jemand, der auch Ruhe reinbringt in das Spiel und das fehlte vor allem im ersten Spielabschnitt für mich bei den Detroit Red Wings. Aber es gibt ja natürlich auch immer die Gelegenheit, in der Drittelpause Dinge anzupassen und Dinge zu verändern und was auch immer Lalonde da seinem Team mitgegeben hat. Es hat funktioniert. Im zweiten Spielabschnitt waren die Detroit Red Wings wesentlich besser, haben sich da 6:2 Torchancen dann insgesamt erspielt und sie sind dann auch zu Toren gekommen. Sie sind zu Toren gekommen, einmal zum Ausgleich durch Fischer und einmal dann zur Führung durch Patrick Kane. Und da, das wird man auch im Verlauf der Woche dann der nächsten Spiele auch so ein bisschen sehen, ist einfach die Wichtigkeit von Patrick Kane. Ich habe erwähnt, Larkin fehlt, also Führungsspieler nicht unbedingt mit oder nicht mit dabei. Und auf der anderen Seite ist es eben so, dass Patrick Kane da diese Lücke dann etwas füllen kann und einfach ihnen auch hilft. Und da muss man wirklich sagen, Patrick Kane ist Gold wert, kaum zu bezahlen, würde ich fast sagen, für die Detroit Red Wings, weil der halt immer wieder auch einen Unterschied machen kann. Er ist nicht mehr so wie früher, ganz klar. Das würde ich auch so nicht erwarten, dass er der hundertprozentige Unterschiedsspieler ist. Aber wenn ich jetzt heute gucke, kommen noch ein paar Spiele mit dazu, dann steht er schon wieder bei 38 Punkten in 38 Spielen, also Point-per-Game-Player. Und das ist dann schon wieder Wahnsinn. Er hat 15 Tore. Wie gesagt, da kommt zum Beispiel jetzt auch noch ein Siegtreffer wieder mit hinzu. Und dafür, dass er 35 Jahre alt ist, es wirkt so ein bisschen für mich so, ich sag mal so in Richtung Pavelski, einer, der als super erfahrener Spieler sehr, sehr viel in dem Team bringt und dazu eben auch noch scoren kann. Also oft ist es ja auch so, dass erfahrene Spieler zu Teams geholt werden, einfach weil sie die Routine bringen. Sie sind dann vielleicht nicht mehr in der Lage, einen Punkt pro Partie zu machen, sondern bringen einfach Routine, bringen Dinge, die sie anderen zeigen, den jungen Spielern und auch beibringen können. Das macht Kane sicherlich auch, aber dazu bringt er dann eben auch die Production, also den Ertrag, dass er eben Punkte, Assists liefert und auch nicht nur, das sind ja auch nicht leere Tore, also er macht jetzt nicht immer das 3-1, sondern er macht das 2-1, er macht nicht die Empty Net Goals, sondern er macht Overtime-Tore und das ist eben etwas, wo du wirklich so viel Wert hast von Patrick Kane, also ist schon Wahnsinn, was der bringt. Ja, 2 Tore der Red Wings im Mittelabschnitt und damit waren dann im Grunde auch so die Weichen gestellt und sie haben es dann im letzten Abschnitt recht clever gespielt, wobei man sagen muss, da waren die Torchancen dann wieder auf Seiten der Sabres, auch mit 5-0 dann, aber Sprong und Lucas Raymond haben dann am Ende dafür gesorgt, dass eben Detroit einen 4-1 eingefahren hat, ein mega wichtiger Sieg, wirklich sehr, sehr wichtiger Sieg, eben für dieses ganze Picture, zum einen, die Sabres waren nicht auf 3 rangerückt, sondern hatten 5 Rückstand und ein Spiel mehr. Also Detroit hatte die Gelegenheit, da auch ein bisschen mehr zu machen. Und ich schaue jetzt einfach mal kurz noch auf die beiden Teams und gehe dann auch noch auf die anderen ein, die auch so am Wochenende in den letzten Tagen aktiv waren. Die Red Wings allerdings, da sieht man so ein bisschen, dass die Konstanz einfach noch ein Stück weit fehlt. Die haben dann danach einen Doubleheader gehabt und am Sonntag in Pittsburgh gespielt und haben gegen die Penguins 6-3 verloren. Jetzt kann man natürlich sagen, naja gut, okay, Pittsburgh ist kein so, ist ein Team, was vielleicht nicht die Playoffs erreicht, aber trotzdem, die haben immer noch Spieler, die Tore schießen können. Alles richtig, aber die hatten auch einen Back-to-Back und die haben gegen die Rangers richtig einen drauf bekommen. Ich glaube, weiß nicht, 7-4 war es am Ende, 7-3. Am Samstagabend auch ein Spiel, was ich dann nebenher laufen hatte, weitergeschaut habe. Also, das war auch ein Punkt, wo ich sagen muss, da habe ich dann gedacht, hey, die Red Wings kommen mit einem Positiverlebnis raus, haben diese Siegesserie, diese Niederlagenserie beendet, den ersten Sieg geholt und dann kriegen sie 6 Buden wieder von den Pittsburgh Penguins. Also das war schon wieder ein Stück weit enttäuschend und dann extrem wichtiger Sieg bei den Columbus Blue Jackets mit 4-3 in der Overtime und das ist das Spiel, was ich meine, wo Patrick Kane dann in der Overtime eben den Siegtreffer macht mit all seiner Ruhe, mit seiner Souveränität bei 3 gegen 3, Wahnsinn dann auch mit seinem Stickhandling, wie er sich da auch teilweise lösen kann, in dem Fall dann von der Seite, weiß ich nicht, ob der vielleicht ein bisschen haltbar war, aber auf jeden Fall, er macht dieses 4-3 und extrem wichtige Punkte für die Detroit Red Wings. Und die sind extrem wichtig, weil es irgendwie so ein bisschen wirkt, als ob im Osten keiner diesen zweiten Wildcard-Platz haben will. Ich male euch jetzt mal heute das Bild der Tabelle Wildcard. Stand ist heute 20.03. Und da ist es so, wenn ich jetzt mir das anschaue, zum einen muss man sagen, die Philadelphia Flyers, die sehr souverän waren über lange Zeit in der Saison, die sind reingerutscht in diese Konstellation zur Wildcard. Die Flyers sind auf 3 in der Metropolitan, die haben 78 Punkte. So, auf dem ersten Wildcard-Platz sind die Tampa Bay Lightning, die haben 80, die gehören allerdings nicht zur Metropolitan, sondern die gehören zur Atlantic. Dementsprechend orientieren sie sich an denen, da sind Boston und Florida weit weg vorne, Toronto auch vergleichsweise sicher, haben auch ein Spiel mehr noch als Tampa, aber Tampa eben mit 80 im Moment auf dem ersten Wildcard-Platz und die Detroit Red Wings, die sind auf dem zweiten Wildcard-Platz. Die haben im Moment 76 Zähler. Direkt dahinter sind allerdings aktuell die Washington Capitals, die haben 75 und die haben 2 Spiele weniger als die Detroit Red Wings und die Capitals hatten in der Nacht vom 19. auf den 20., also am 19. quasi, hatten sie diesen Wildcard-Platz 2 inne, weil sie eine Partie gewonnen hatten bei den Calgary Flames. Und die Capitals, die sind für mich persönlich ein absolutes Phänomen. Die haben ein Torverhältnis von minus 27. Das Torverhältnis ist oft ein guter Indikator dafür, wie die Teams an sich spielen. Also wenn du 2 punktgleiche Teams hast und du hast ein Team, wo du sagst, das hat jetzt, ich guck mal, ob ich ein gutes Beispiel im Moment gerade finde bei den bei den Standings, ob es da irgendwie zwei Teams gibt. Ne, vielleicht kann man das Beispiel nehmen, Boston und Florida. Boston hat im Moment mehr Punkte, ein Torverhältnis von plus 45. Florida hat ein bisschen weniger, auch zwei Spiele weniger, ein Torverhältnis von plus 59. In dem Fall würde ich sagen, das ist jetzt nur das ein Indikator, aber allein aufgrund des Torverhältnisses würde ich sagen, tendenziell sind die Panthers das bessere Team. Weil du als besseres Team einfach auch mehr Tore schießt, bessere Ergebnisse erzielst und dementsprechend das bessere Torverhältnis hast. Und dieses minus 27 Torverhältnis von den Capitals, das ist das zweitschlechteste nach den Columbus Blue Jackets in der gesamten Division. Das heißt aber, dass sie eben, wenn sie Spiele verlieren, dann verlieren sie die eben hoch. Wenn sie Partien gewinnen, gewinnen sie die in der Regel knapp. Das 6-2, 6-3, glaube ich, gegen Calgary war jetzt eine kleine Ausnahme, aber zum Beispiel haben sie 2-1 bei den Seattle Kraken gewonnen. So, das sind eben die Partien, die sie gewinnen. Sie gewinnen 2-1, sie gewinnen 3-2, 2-0, 2-1 wieder. So, dann verlieren sie aber mal 1-6, 1-5, 1-6. So, das ist denen aber, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, egal, weil sie trotzdem ihre Punkte sammeln. Und die Capitals, das wäre wirklich für mich eine mega Überraschung, wenn die in die Playoffs kommen würden, weil sie einfach, die spielen auch kein wirklich gutes Eishockey. Also sie sind auch zum Beispiel, wenn man jetzt beim Corsi-Wert, sind sie auf Platz 26. Wenn du, wenn wir mal schauen, bei den Expected Goals vor. Also zum Beispiel kann man ja sagen, naja, vielleicht ist das Torverhältnis ja so schlecht, weil sie Abschlusspech haben und weil sie sich ja ansonsten gute Chancen erspielen und eigentlich von den Statistiken mehr Tore zu erwarten wären. Nein, auch da ist es so. Auch da sind sie auf Platz 27, was die Expected Goals betrifft. Also das ist schon ein Wahnsinn. Sie haben auch, wie gesagt, auch die Schussquote, die ist einfach mittelmäßig, die ist Platz 19, ne? Also auch da nicht, sie räten sich auch nicht durch irgendeine große Schussquote oder sowas, sondern es ist einfach so, die Capitals gewinnen eben knappe Partien und wenn sie verlieren, dann verlieren sie deutlich. Und sie sind ein Team, was jetzt mit um diesen Wildcard-Platz kämpft. Dann das nächste Team, was zu nennen ist, was am Samstag auch in Aktion war und was ich quasi als Parallelspiel anhatte, das sind die New York Islanders. Und die New York Islanders, die haben am Samstag eine Riesenchance verpasst. Die hatten ein Heimspiel und hatten das Heimspiel gegen die Ottawa Senators. Und die Senators sind ja raus aus dem Playoff-Rennen. Die dümpeln eben nur noch so dahin. Da sind Ergebnisse dabei zwischendrin. Kannst du nur die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Was dieses Team, was sie versprochen hatten bei der Global Series so ein bisschen, überhaupt nicht einlösen konnte. Also Wahnsinn, absolut negative Saison. Und da ist es so, dass die Islanders dann das Spiel verlieren gegen die Senators, wo du sagst, ich habe dann auch zwischendrin reingeguckt, wo sie eigentlich auch zwischendrin immer wieder Phasen hatten, die gut waren. Sie haben 1-0 geführt, sie haben 2-1 geführt, sie machen kurz vor Ende noch den Ausgleich, verlieren dann aber eben auch kurz vor Ende der Verlängerung durch das Hattrick-Goal von Brady Tkachuk. Und da muss ich dann einfach auch sagen, das ist Verschwendung. Diesen einen Punkt, den brauchen die Islanders. Die Senators spielen im Grunde um nichts mehr und da musst du es leider sagen, das ist dann schlecht. Das hat Patrick Roy dann auch gesagt. Im Grunde haben sie sich selber geschlagen beim ersten Tor das, beim zweiten Tor jenes, beim dritten und vierten das und das. Also das war auch sehr ehrlich von ihm als Coach. Ich glaube auch, dass das gut passt. Aber den Islanders darf das so häufig nicht passieren. Die Sabres, ja, haben natürlich, wenn man jetzt dieses Konglomerat dann nimmt, von den Teams am Samstag dann eben auch eine große Chance verpasst. Und die haben fast die schlechteste Ausgangsposition, weil sie eben schon 70 Partien jetzt absolviert haben, haben im Moment einen Rückstand von 5 Punkten und ein Spiel mehr eben im Gegensatz zu den Detroit Red Wings, also die sind fast schon raus. Und ein Team, wo ich auch extrem enttäuscht war, auch das war am Samstag, also wie gesagt, ich habe ja gesagt, es ist so ein bisschen Game of the Week, wobei ich jetzt ja auch auf die anderen Spiele eingehe, auch das Spiel war am Samstag, habe ich auch dann danach laufen gehabt, also ich hatte erst parallel Sabres gegen Senators und dann war es, meine ich, parallel Rangers ich hatte erst die Sabres gegen die Red Wings, die Senators gegen die Islanders als erste Konferenz sozusagen und dann die New York Rangers gegen Penguins und die Devils bei den Arizona Coyotes und ganz ehrlich, bei aller Liebe, wenn du gegen die Arizona Coyotes nicht gewinnen kannst, dann kannst du auch nicht erwarten, in die Playoffs reinzukommen. Also was für ein Gegurke teilweise von den Devils. 0-3 zurückgelegen, meine ich, nach dem ersten Drittel. Das war dermaßen schlecht zwischendurch. Also ich habe echt normalerweise, die müsste, ich weiß nicht, was sie in der Pause gemacht haben, wahrscheinlich hoffentlich zusammengefaltet, dass sie zusammengefaltet wurden vom Coach. Aber das sind so Sachen, wo du wirklich sagen musst, also das kann ich nicht verstehen. Du bist bei einem Team, was auch um nichts mehr spielt, wo auch gute Spieler teilweise weggetauscht wurden und du legst da so ein Ei ins Nest. Also das ist wirklich so schlecht gewesen von den Devils. Und was ich dann fand, wobei, naja, vielleicht kann man das auch noch gleich ein bisschen einschätzen. Die haben ja am Sonntag auch noch gespielt, hatte ich mir auch noch angeguckt. Aber ganz ehrlich, dieses Spiel, das war schon 5-6, die haben 1-4 dann verloren und die Devils sind im Grunde auch schon fast raus aus diesem Playoff-Rennen und wie gesagt, bei solchen Spielen brauchst du dich überhaupt nicht wundern, wenn du die verlierst. Insgesamt, wie gesagt, diese Playoff-Situation im Osten, extrem interessant mit den Teams und im Grunde, also wenn es die Capitals wären, wäre mega überraschend und dann aber eben auch ein Punkt, wo du sagen musst, ja, das ist dann auch hoch verdient, das ist dann auch ein Team, wo du sagen musst, dass bei einem First-Year-Coach musst du dann eben auch sagen, dass man da vielleicht dann auch irgendwo drüber reden muss, ob dann in dem Fall Spencer Carberry auch irgendwie mit zu Coach of the Year Kandidaten zählen muss. Denn wenn du das Team in der Situation, die ja quasi auch zur Trade Deadline Seller waren, mit Kuznetsov jemanden verloren haben, also wenn du die in irgendeiner Form in die Playoffs bringst, Hut ab, also Respekt. Und das sollte dann schon auch da zumindest auf dem Ballot irgendwie wertgeschätzt werden. Das mal zu den Partien. Dann absolut sehr interessantes Spiel und wenn es eine Vorschau war auf die erste Playoff-Runde, auch etwas, worauf man sich freuen könnte. Tampa Bay bei den Panthers, 5-3 für Tampa Bay, wobei die Panthers sehr gut gespielt haben, haben aber sehr früh hoch zurückgelegen, sich da noch rangekämpft, auf 3-4 am Ende die Geschichte dann verloren. Absolutes Run-and-Gun-Spiel, Flyers bei den Bruins, das war, ja, ich sag jetzt mal Run-and-Gun der schlechteren Art. Und dann gab es am Samstag, in der Nacht von Samstag auf Sonntag noch ein Spiel und ich mache das während der regulären Saison extrem selten, dass ich meine Scores ausschalte. Also dann ist, meistens ist es so, wenn ich dann morgens aufwache, dann schaue ich als allererstes auf die Scores, schaue halt, wie haben die Teams gespielt, schaue mir dann auch oft schon, je nachdem zu Hause oder auf dem Weg zur Arbeit, dann die Highlights an, am Nachmittag auf dem Rückweg auch nochmal ein paar. Und je nachdem, welches Spiel mich dann aufgrund irgendeiner Thematik auch mehr interessiert, kommt dann auch mehr. Schauen wir den abends nochmal Ausschnitt, längere Ausschnitte oder mal ein Drittel an oder so etwas. Und am Sonntag oder in der Nacht von Samstag auf Sonntag habe ich dann tatsächlich so gemacht, habe gesagt, ich schalte die jetzt aus, weil das Spiel auf dem Programm stand, Colorado Avalanche bei den Edmonton Oilers. Und da hatte ich schon so ein bisschen das Gefühl, das könnte ein richtig gutes Spiel werden. Beide zur Trade Deadline ein paar Tauschgeschäfte gemacht. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich habe es ja bei Twitter geschrieben, wenn ihr jemanden habt, geht ja auch darum, andere für die NHL zu interessieren mit diesem Podcast und vielleicht könnt ihr auch andere begeistern, wenn ihr sagen, hey, ich weiß gar nichts über die Liga, ich kenne mich da nicht aus, wo kann ich mich mal informieren, vielleicht auf Deutsch, sehr gerne den Podcast weiterempfehlen, würde ich mich freuen, sehr gerne auch bewerten, sage ich immer, damit helft ihr auch, also damit gibt es dann auch mehr Downloads, weil ich höher rücke in den Algorithmen und so weiter und so weiter, da könnt ihr mir sehr mit helfen. Und wenn ihr jemanden habt, wo er sagt, Mensch, ich würde mir das ja angucken, aber ich weiß immer nicht die Spiele und so. Hast du nicht vielleicht ein Spiel, wo du sagst, das ist richtig interessant? Und wenn ihr dann sagt, hier, damit mache ich richtig Werbung für die NHL, dann setzt ihn vor einen Fernseher, vor ein Streaminggerät eurer Wahl und zeigt ihm das Spiel Edmonton Oilers gegen die Colorado Avalanche. Also ich glaube kaum, es gibt richtig gute andere Teams, aber das war ein sehr, sehr gut gespieltes Spiel von beiden Teams. Da waren tolle Tore mit dabei, da waren tolle Szenen mit dabei. McDavid hatte gefühlt irgendwie 3 oder 4 richtige Highlights, hat aber eben nicht getroffen, weil es dann auch tolle Paraden gab. Es gab Rollenspieler, die getroffen haben. Sean Walker mit den beiden Toren für die Avs, bei den Oilers auch die Tore mit dabei. Also es war alles mit drin für mich. Es war ein richtig komplettes Paket. Paraden, körperlich mit dabei, vielleicht nicht die riesen Checks, aber hey, ich habe Spieler lieber gesund und habe schnelles Eishockey. Trotzdem war es körperlich, also es war jetzt nicht komplett körperlich frei. Es gab einen Fight, meine ich, Manson hatte, glaube ich, einen Fight. Alles mit dabei, finde ich, was ein richtig gutes Spiel hatte. Und dann Overtime, auch da wieder, beide hätten das gewinnen können. Und dann die letzte Szene, und da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist dann halt so gewesen, ich habe mir die Highlights dann angeguckt. Und in der letzten Szene habe ich gesagt, okay, cool, da hat McKinnon ja Glück, dass er den noch so irgendwie da, dass der Puck ihm noch so hinspringt, dass er den dann blind vors Tor spielt Und Lehkonen, wer sonst bei den Fs, ne? Also letztes Jahr im Conference Final, letztes Jahr im Stanley Cup Final, Siegtore. Lehkonen macht 0,5 Sekunden vor Ende der Partie den Siegtreffer. Und dann sehe ich die Zeitlupe und sehe, dass MacKinnon sich den da genau mit dem Hacken quasi, mit der Kufe hingespielt hat, wo er ihn hinhaben wollte, für diesen Pass blind vors Tor. Und das sind wirklich diese Highlights. Die Superstars, das hätte McDavid auf Dreisaitl auf der Gegenseite genauso sein können oder Dreisaitl auf Hyman oder wer auch immer. Und das ist eben etwas, das war so ein geniales Spiel, weil ich fand beide Teams von oben nach unten durch die Bank richtig gutes und richtig schnelles und super interessantes und aufregendes Eishockey gespielt haben. Das waren 3-2, wie gesagt, an dem Abend. Wir hatten ein wahnsinniges Spiel, kann ich gleich auch noch was zu sagen, wenn ich jetzt so durchscrolle. Am Samstag war megamäßig viel los. Wir hatten dieses Flyers 5-6 gegen die Bruins. Das war für mich ein schlechtes 5-6, in dem Sinne, weil sie beide zwischendrin extreme Fehler auch gemacht haben. Wobei, da war auch eine Bude dabei. Wer war denn das? Morgen war das Frost, wer das Tor gemacht hat. Ich weiß nicht mehr, diesen zwischen den beiden oder was, also Frost oder Tippett, glaube ich, waren es von den Flyers. Was für eine Bude. Aber auf jeden Fall dieses Spiel, Fs gegen Oilers, so ein geniales. Und es war dann halt ein 3-2. Es waren nicht 7-6 oder sonst was. Aber auch das. Und wenn es 1-0 ausgegangen wäre, das war so ein tolles Spiel. Mega Spaß gemacht. Also schaut euch das an. Und dann natürlich am Samstag. Und das ist halt extrem beunruhigend gewesen aus Sicht, muss ich dann leider sagen, der Leafs-Fans. Es gab auch das Spiel, und das habe ich mir auch sehr viel angeschaut, also nicht komplett, aber sehr viele Teile von angeschaut. Die Hurricanes bei den Maple Leafs. Die Maple Leafs führen, warte mal, wie war genau der Spielverlauf? Wenn wir mal kurz einmal reinkommen, schauen nicht, dass ich euch was Falsches sage. So, es geht los. 1-0, 2-0, 3-0, 3-1 und dann 3-2 und dann 4-2 kurz zu Beginn des letzten Drittels. Und bis kurz vor Ende führen die Leafs mit 4-2. Und dann geht's da nieder, dann kassieren sie das 4-3, anderthalb Minuten vor Ende, sie kassieren den Ausgleich 4-4, kurz vor Ende. Ja, man kann über Strafen am Ende diskutieren und so weiter, aber manchmal ist es auch so, dass man einfach sagen muss, ein Spitzenteam gewinnt so ein Spiel, in dem Fall dann meine Meinung. Klar, ne, wie gesagt, da sind Entscheidungen dabei, die auch Einfluss haben, aber irgendwann kannst du es nicht mehr auf die Schiedsrichter schieben, sondern musst es dann einfach auch mal aufs Team schieben. Und bei den Leafs ist es leider ein Trend, der sich ja schon fortsetzt seit Jahren, dass solche Partien dann auch mal verloren gehen. Sie verlieren dann tatsächlich noch durch einen Penalty im Shootout von Günzel. Also, ach ja, bei den Fs, da wäre noch ein Penalty-Shot mit dabei. Habe ich ganz vergessen, Fs gegen Oilers. Duren war es, glaube ich, wo er dann den eben nicht macht. Also auch das wird dann noch ein Highlight mit dazu. Egal, ihr seht, das Spiel hat mich echt begeistert. Auf jeden Fall bei den Leafs eben die alte Geschichte. Du führst 3-0, du führst 4-2, machst ein wirklich gutes Spiel. Und dann, ja, und du hattest, die hatten Breakaway auf Breakaway. Also ich habe die Highlights gehört, ich dachte, was ist jetzt los? Ich dachte, Rod Brindamore explodiert da auf der Bank der Hurricanes. Da waren 4, 5, 6 Breakaways hintereinander quasi. Im zweiten Spielabschnitt war es, meine ich. Und also war schon Wahnsinn. Und am Ende kommen sie trotzdem dann mit beiden Punkten wieder zurück aus Toronto, die Hurricanes. Und ja, also Samstag war megamäßig viel los. Was ich dann sagen muss, ich habe am Sonntag dann noch gesehen, die Devils gegen die Knights. Ach ja, Islanders gegen Rangers hatte ich mir auch angeschaut. Muss ich halt auch sagen, da, ja, also Rangers sind schon ein gutes Team und Islanders sind einfach nicht auf dem Niveau. Da hatte ich ja das Outdoor-Game auch schon das eine, ja. Also das ist nicht das gleiche Niveau. Übrigens, wie man gegen die Senators spielen sollte, zeigten dann danach die Hurricanes. Die haben die mal kurz 7-2 weggebügelt. Also das nur, ne? Vergleich Islanders gegen die Senators und dann die Hurricanes gegen die Senators, sieht man schon den Unterschied. Und dann gab es das Spiel der Devils gegen die Golden Knights. Ich will nicht sagen, es war Not gegen Elend, aber es war schon so. Also ich meine, einer musste dann irgendwie gewinnen. Da waren auch zwischendrin gute Sachen mit dabei, gar keine Frage. Aber die Devils sind schlecht. Und meine Herren, die Vegas Golden Knights, also, sie haben viele Trades gemacht und dieses ganze Thema Long-Term Injury Reserve, da ist meine Meinung, da würde ich die Vegas Golden Knights dieser Saison so ein bisschen rausnehmen, weil ich finde halt eine gerissene Milz bei Mark Stone deutet jetzt nicht darauf hin, dass sie da irgendwie Schmu betreiben mit Long-Term Injury Reserve. Dass sie sich Thomas Schürrle holen und der ist halt noch verletzt. Okay, gut, da müssen sie auch irgendwann gucken, dass sie den unter den Cap kriegen, wenn sie in der regulären Saison ihn noch einsetzen. Und dann kommen wir zum Punkt. Vielleicht brauchen sie ihn denn in der regulären Saison auch, weil so langsam sollten sie sich Gedanken darüber machen, vielleicht auch mal wieder mehr als einen Sieg zu holen. Die haben, glaube ich, 4-6 als Bilanz jetzt in den letzten 10, genau. Und ja, ich weiß, im Westen ist es noch vergleichsweise sicher. Also sie haben 3 Punkte Vorsprung mit dem 2. Wildcard-Platz und sie haben ein Spiel weniger. Nur irgendwann, wenn du dich drauf verlässt, kippt so eine Geschichte. Und wir hatten das vor 2 Jahren, da war es ein bisschen anders, da war es aber dann auch so, da hat man immer noch gesagt, sie kommen immer noch rein, sie kommen immer noch in die Playoffs, sie machen noch ihren Lauf und den gab es dann nicht. Und in diesem Jahr habe ich so ein bisschen das Gefühl, sie sind qualitativ ein besseres Team als das vor 2 Jahren. Aber trotzdem, die Möglichkeit besteht immer noch. Und ich will mal gucken, welchen Schedule sie noch haben. So, und der Schedule der Vegas Golden Knights, da sind ein paar dabei, wo du sagst, die musst du gewinnen. Wenn ich das jetzt einfach mal durchgehe, von oben nach unten. Also in Seattle oder gegen Seattle zu Hause musst du quasi gewinnen, gegen Columbus zu Hause musst du gewinnen. In St. Louis, schwierig, sollten sie aber auch zumindest einen Punkt holen. In Nashville, sehr schwer. In Winnipeg, die sind sehr gut drauf, Nashville. Die haben sich übrigens quasi getrennt mittlerweile. Ne? Also zwischenzeitlich lagen die ja auch auf dem 2. Wildcard-Platz. Die sind deutlich vor den Vegas Golden Knights. Dann spielen die Golden Knights in Winnipeg. Schwieriges Spiel. Und dann, das ist, könnte eines der entscheidenden Spiele mit sein für die Saison. Sie spielen noch in Minnesota. Also der Schedule ist schon hart. Da sind nicht viele einfache Spiele dabei. Sie spielen in Minnesota. Dann spielen sie zu Hause gegen Vancouver, sehr schwer. Dann spielen sie in Arizona, das müssen sie gewinnen, in Vancouver, in Edmonton. Und die letzten Spiele sind zu Hause gegen Minnesota, zu Hause gegen Colorado. Das ist übrigens ein absolutes, das solltet ihr euch übrigens merken. Ich glaube, am Samstag, den 13. April, da muss ich mal einmal reingehen. Ich glaube, am Samstag spielen die, genau, die Jets. Das ist um 22 Uhr, 13. April, 22 Uhr, da spielen die Winnipeg Jets bei der Colorado Avalanche, also da Central Division, da könnte es entweder sogar um den Division-Titel gehen, es kann aber auf jeden Fall um Seeding gehen, da sind im Moment 1, 2 und 3, glaube ich, punktgleich, beziehungsweise waren das vor dieser Nacht, also sehr, sehr eng, was die Central betrifft. Und an dem Sonntag, den 14. um 21.30 Uhr, also beides quasi Primetime in Deutschland, in Europa, da spielen die Vegas Golden Knights zu Hause gegen die Colorado Avalanche. Also auch da wieder, der Schedule von Vegas ist bis dann kurz vor Ende sehr hart, finde ich. Und dann spielen sie nochmal gegen Chicago und gegen Anaheim. Das könnten dann die Sachen sein, wo sie sicher in die Playoffs reinkommen. Aber vorher sind extrem viele Spiele dabei, wo du sagen kannst, da musst du nicht unbedingt punkten und da wirst du vielleicht auch nicht unbedingt punkten. Und wenn sie diese beiden Partien gegen Minnesota, also da müssen sie meiner Meinung nach eines nach regulärer Spielzeit gewinnen. Wenn sie da beide Partien irgendwie verlieren, dann kann es ganz, ganz eng werden mit den Playoffs für die Vegas Golden Knights. Also das war schon ein Punkt. Und wie gesagt, am Sonntag, ich fand das auch nicht so besonders qualitativ gut gespielt. Ja, sie haben Verletzte, ist alles in Ordnung. Aber trotzdem, irgendwann müsste man dann schon mal was sehen. Mantha hatte gute Ansätze mit dabei, hat aber dann auch am Ende nichts gebracht. Ja, also naja, gut, okay, also ich wollte eigentlich relativ schnell reden, ich wollte nicht so viel reden, habe ich jetzt doch gemacht und ja, jetzt kommt von mir noch der Hinweis, die nächste Folge, da dreht es sich um das Meeting der General Manager, die sind im Moment in Florida, das passiert einmal im Jahr, dass sie sich während der Saison quasi auch treffen und da über verschiedenste Dinge diskutieren, reden, sprechen. Und da sind unter anderem auch ein paar Regeländerungen nicht dabei, nichts Gravierendes mit dabei, aber nichts Gravierendes. Es gibt ein paar Termine zu diesem 4-on-4-Turnier. Das wird es in der nächsten Folge geben, kompakt als Update, werde ich euch dann aufbereiten. Ja, und für heute sage ich vielen Dank fürs Zuhören, bleibt gesund und tschüss.
Sportliche Grüße. Das war's, euer Lars.